Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 17. Diese Worte spricht der auferstandene Jesus zur Maria Magdalena vor dem leeren Grab. Die Szene ist knapp, berührt und sprachlich verwirrend. Einerseits das Verbot, ihn zu berühren, rühre mich nicht an, andererseits die Zusicherung, er werde zu meinem Vater und eurem Vater fahren. Für die Kirche der ersten Jahrhunderte lagen in dieser kurzen Aussage enorme theologische Implikationen. Sie verband die leibliche Auferstehung mit einer Heimkehr in eine göttliche Sphäre, mit dem Bild einer Rückkehr zu einem Ursprung. Trinitarische Theologie las hier Beleg für die göttliche Herkunft Jesu, seine Einheit mit dem Vater und zugleich seine besondere Sohnschaft. Innerhalb der johannäischen Theologie funktionieren solche Aussagen wie Knotenpunkte. Der Johannesevangelium Kapitel 1 Vers 1. Im Anfang war das Wort und stellen Johannesevangelium Kapitel 17 Vers 5. Und nun verherrliche du mich. Die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war, bilden zusammen Johannesevangelium Kapitel 20 Vers 17 ein Netz, das in der orthodoxen Lesart die ewige Existenz des Sohnes vor der Fleischwerdung belegt. Patristiker wie Irenäus und Athanasius zitierten johannäische Texte, um gegen heretische Lehren die Ewigkeit des Logos zu verteidigen. Der Sohn fährt zurück nicht in eine bloß neue Stellung, sondern in die ewige Gemeinschaft mit dem Vater. Die antike Argumentationslinie lief oft so: Wenn Christus vor der Schöpfung existierte und nach der Erhöhung in die göttliche Herrlichkeit zurückkehrt, dann spricht das für seine Wesensgleichheit mit dem Vater. Im liturgischen und dogmatischen Gebrauch Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 17 dadurch Gewicht, dass er die Auferstehung nicht als Endpunkt, sondern als Übergang begreifbar machte. Auferstehung führt zur Himmelfahrt. Himmelfahrt bedeutet Sitz zur Rechten Gottes, vergleiche Psalm Kapitel 110 Vers 1 und die neutestamentliche Deutung in Hebräer und Apostelgeschichte. In Lukas 24 und der Apostelgeschichte sehen die Evangelisten die Auferstehung unmittelbar gefolgt von der Erhöhung. Johannes stattet den Moment zusätzlich mit persönlicher Sprache aus, mein Vater und euer Vater, mein Gott und euer Gott, und schafft so theologische Nähe und Distinktion zugleich. Im Mittelalter und in der reformatorischen Auseinandersetzung behielten diese Lesarten ihre Macht. Reformatoren wie Martin Luther und Johannes Calvin. Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 17 konsistent in einem Rahmen, der die göttliche Sohnschaft nicht in Frage stellte. Calvin etwa kommentiert das Hinauffahren zum Vater als Hinweis auf die Rückkehr Christi zu dem Ort, aus dem er gekommen sei. Zugleich betont er, dass bestimmte Reden Jesu auch seine menschliche Stellung reflektieren. Etwa das »Mein Gott« als Ausdruck seiner Menschheit. Für die trinitarische Argumentation bleibt aber zentral, Aussagen über Fahren und Vater dienen als Texte, die das Verhältnis Jesu zum Vater in zeitlicher Tiefe ausdrücken, nicht nur als einmaliges irdisches Wirken, sondern als Bezugspunkt einer ewigen Beziehung. Die theologischen Kategorien, die hier verhandelt werden, sind nicht nur abstrakt, sondern politisch wirksam. Trinität, Präexistenz und Sühnetheorien bildeten im 16. und 17. Jahrhundert zentrale Identitätsmerkmale für Konfessionen. Konzilentscheidungen, Bekenntnisse und die Predigtpraxis stützten sich auf klassische Auslegungen johannäischer Aussagen. Wer die Präexistenz leugnete, riskierte nicht nur eine exegetische Abweichung, sondern auch den Verlust der kirchlichen Gemeinschaft und sogar staatliche Repression. Genau in diesem Konfessionskonflikt trat die Bewegung auf, die wir heute Sozinianismus nennen. In Polen und den Niederlanden formierten sich antitrinitarische Gruppen, die eine radikalere Lesart der Schrift verfolgten. Sie akzeptierten die historische Person Jesu und seine herausragende Stellung, lehnten aber die Vorstellung einer präexistenten, mit dem Vater göttlich identischen Person ab. Ihre Polemik richtete sich gezielt gegen die traditionellen Belegstellen. darunter auch Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 17, die Rakauer Katechismus und Schriften wie De Jesu Christo Servatore und De Statu Primi Hominis zeigen, wie man die Schrift systematisch anders lesen konnte, nicht mit dem Axiom einer vorausgesetzten Präexistenz, sondern mit der Prämisse, dass Jesu Ursprung in Gottes Schöpfung liegt und seine Heimkehr eine Erhöhung nach der Auferstehung ist, nicht eine Rückkehr in eine bereits ewig existierende göttliche Person. Die Spannung innerhalb Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 17 erklärt den polemischen Wert der Stelle. Auf den ersten Blick spricht Jesus zwar von Fahren und von Vater, aber er benutzt gleichzeitig die Sprache »Mein Gott und euer Gott«, die in anderen Briefstellen des Neuen Testaments als normale religiöse Anrede für den einen Gott der Israeliten bezeugt ist. Für die traditionelle Auslegung tritt hierin eine geheimnisvolle Doppeldeutigkeit zutage. Nähe zur Gottheit einerseits, Subordination oder menschliche Bezugnahme andererseits. Trinitarier wiesen darauf hin, dass solche sprachlichen Wendungen die Menschheit Jesu hervorheben, während das Gesamtzeugnis des Johannesevangeliums, Prolog Ich Bin-Worte, das Gebet in Johannes 17, die göttliche Herkunft unterstreicht. Historisch betrachtet Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 17 damit zu einem Kristallisationspunkt, die einen lasen in ihm eine Bestätigung dessen, was aus dem johannäischen Ganzen folgerte. Die anderen hielten es für eine Formulierung, die sich problemlos in eine Erklärung integrieren ließ, wonach Jesus als Mensch zu Gott spricht und nach seiner Erhöhung von Menschen zum Gott der Gläubigen wird. In den Schriften der Polemiker finden sich beide Tendenzen als Ausgangspunkt für weitaus umfassendere Argumentationsketten, nicht nur exegetisch, sondern auch logisch-religiös. Geht man von einer unvergänglichen, unteilbaren göttlichen Substanz aus, wie erklärt man dann die Rede von meinem Gott? Ist es vernünftig anzunehmen, dass ein unendliches Wesen sterben und dann wieder in dieselbe Unendlichkeit zurückkehren könnte? Trinitarier antworteten mit subtilen Unterscheidungen zwischen Wesen und Person. Antitrinitarier, allen voran Socini, griffen diese Unterscheidungen an und stellten die hermeneutischen Voraussetzungen selbst zur Debatte. Die historische Literatur zeigt, wie eng Auslegung und konfessionelle Identität verflochten waren. Die Art, Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 17 interpretiert wurde, beeinflusste Lehren über Inkarnation, Sühne, Gottesbild und die Stellung des Menschen in der Erlösung. Gerade deshalb ist es aufschlussreich, die orthodoxe Lesart möglichst genau zu verstehen. Nur so wird deutlich, gegen welche Argumente Socini seine Thesen stellte und warum ein so knapper johannäischer Satz zum Prüfstein wurde für eine ganze theologische Bewegung. Genau diese Spannung nutzte Fausto Socini an entscheidenden Stellen seines Denkens, indem er die Traditionsinterpretation sprachlich, kontextuell und logisch herausforderte. Socinis Lesart Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 17 fußt auf einer einfachen hermeneutischen Prämisse. Wenn ein Text in seinem unmittelbaren sprachlichen und literarischen Zusammenhang eine verständliche, natürliche Bedeutung zulässt, dann dürfen wir nicht mittelalterliche oder metaphysische Kategorien voraussetzen, um ihn zu erklären. Für ihn bedeutet das konkret: Jesu Worte, ich fahre hin zu meinem Vater, drücken eine Rückkehr in die göttliche Herrlichkeit aus, nicht die Rückkehr zu einer vorweltlichen persönlichen Existenz. Jesus spricht als Mensch vom Vater. Die Wendung »Mein Gott« betont seine menschliche Beziehung zu dem einen Gott Israels, vergleiche Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 17, Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3. Diese Perspektive findet sich ausdrücklich in sozinianischen Schriften wie De Jesu Christo Servatore und im Rakauer Katechismus, die die Präexistenz des Sohnes als theologische Zusatzhypothese zurückweisen. Sprachlich argumentierte Socini, dass Wortwahl und Syntax Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 17 typisch sind für die jüdisch-christliche Religionssprache. Die Formulierung »Mein Vater und euer Vater, mein Gott und euer Gott« steht in einer Tradition, in der Vater und Gott relational gebraucht werden. Ähnlich spricht Jesus Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 28. »Der Vater ist größer als ich.« Socini las solche Stellen nicht als Widerspruch zur Erhöhung, sondern als Ausdruck davon, dass Jesus in seiner Menschheit eine abhängige Beziehung zum einen Gott hatte. Er verwies auf Texte, die die Menschheit und Unterordnung Christi betonen, 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, zeigt nach Sozzini, dass Christus als Mittler vor allem Mensch ist, Markus Evangelium Kapitel 13 Vers 32, Matthäus Evangelium Kapitel 24 Vers 36, die Begrenzung des Sohnes in Kenntnis über das Ende der Welt zeigen, dienen als Beleg dafür, dass Jesus nicht in allen Dingen die göttliche Allwissenheit vorwegnahm. Sozzini baute ein weites Netz biblischer Stützen auf. Er nannte unter anderem Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3. Denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Hier las er eine klare Unterscheidung zwischen dem allein wahren Gott und dem, der gesandt ist. Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 28: Der Vater ist größer als ich. Das sprachliche Gefüge deutet auf unterschiedliche Beziehungen, nicht auf zwei identische göttliche Substanzen. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, wie oben genannt, betont die menschliche Vermittlerschaft Christi. Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 5, Psalm, Kapitel 2, Vers 7, Texte Psalm, Kapitel 2, Vers 7, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Interpretiert Sozzini als Adoption oder als zeitliche Bestätigung der Sohnschaft, nicht als Hinweis auf ewige Personalexistenz. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15, Der Erstgeborene aller Schöpfung las er als Hinweis auf den Vorrang und die Einsetzung Christi, nicht als Beleg für ontologische Vorexistenz. Römerbrief Kapitel 1, Verse 3 bis 4, die von Jesus als Mensch sprechen, der nach dem Fleisch geboren ward und nach dem Geist Gottes eingesetzt worden ist als Sohn, paraphrasierend, dienten ihm als Narrativ für Ursprung und Erhöhung. Jesaja Kapitel 9, Vers 5f, Micha Kapitel 5, Vers 2, messianische Weissagungen, die Herkunft und Sendung des Messias im Raum der Menschheit verankerten. Sozzini verband diese Verse systematisch. Prämisse 1, die Schrift verwendet Vater und Gott, oft relational und anthropologisch. Prämisse 2, viele neutestamentliche Texte betonen die Menschheit und die von Gott empfangene Sendung Jesu. Schluss. Aussagen Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 17 sind am besten als Sprache der Erhöhung und Rückkehr zu Gottes Herrschaftsbereich zu verstehen, nicht als Beweis für eine vorausgehende persönlichen Existenz im göttlichen Sein. Dabei spielte die Unterscheidung zwischen Wesen und Person in Sozzinis Argumentation eine besondere Rolle. Aber er drehte die Begriffsverwendung anders als die trinitarische Tradition. Er akzeptierte, dass göttliche Eigenschaften und die Einheit Gottes theologisch zu bewahren sind, 5 Mose 6,4, lehnte jedoch die Vorstellung ab, dass die Schrift eine metaphysische Trichotomie von drei Hypostasen in einem Wesen offenbare. Stattdessen las er johannesche Ich-Bin-Worte situativ und funktional, wenn Jesus sagt, ich bin, zum Beispiel Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 58, dann bezieht sich dieser Ausdruck auf seine messianische Selbstoffenbarung und seine Sendung, nicht notwendigerweise auf ontologische Identität mit dem Wesen Gottes. Sozzini verwies auf Stellen, in denen Titel wie Sohn und Gesandter eindeutig relational und zeitlich bestimmt sind, zum Beispiel Johannes Evangelium Kapitel 4, Vers 34, Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 38, Hauptfiguren innerhalb der antitrinitarischen Bewegung halfen, diese Lesart zu artikulieren und weiterzuentwickeln. Fausto Sozzini selbst systematisierte die Argumente in umfassenden Schriften und polemischen Dialogen. Szymon Budny und Paweł Gilowski in Polen sowie Hetman Jan Laski und andere freie Denker in Siebenbürgen lieferten je lokale Schwerpunkte der Kritik. Die Rakauer Gemeinde diente als intellektuelles Zentrum, wo der Rakauer Katechismus die Lehrpunkte bündelte. Ablehnung persönlicher Präexistenz, Betonung von Vernunft und Schrift als Kriterien und die Deutung Jesu als höchster, aber durch Gott eingesetzter Mensch. So entwickelten die Unitarier eine Theologie, die streng biblisch argumentierte, dabei aber radikal vernünftig blieb. Wenn die klare Lesart eines Textes keinen Hinweis auf Präexistenz gäbe, dann sei es unzulässig, eine solche anzuhängen. Diese theologische Entwicklung wirkte zweigleisig. Sie stärkte den Respekt vor der Schrift als autoritativem Zeugnis und zugleich die Forderung, dass die Schrift mit gesundem Menschenverstand gelesen werden müsse. Sozzini war streng gegen das, was er traditionelle Überspannungen nannte, Interpretationen, die mehr aus philosophischen Systemen als aus dem unmittelbaren Textfluss hervorgehen. Er forderte eine kohärente Auslegungspraxis, die alttestamentliche Monotheismus-Nexus, zum Beispiel Deuteronomium 6,4, und neutestamentliche Angaben, zum Beispiel Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3, in Einklang bringt ohne zusätzliche metaphysische Annahmen. Die Reaktionen auf diese Leseweise kamen prompt und scharf. Trinitarische Theologen griffen Socini an, indem sie genau jene Passagen ins Feld führten, die vermeintlich eine Präexistenz und göttliche Wesensgleichheit stützen. John 1,1: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 5: Und nun verherrliche du mich bei dir mit jener Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 7: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich. Diese Texte wurden als starke Gegenbelege zitiert, weil sie scheinbar eine persönliche, ewige Existenz oder eine Wesensgleichheit nahelegen. Socini begegnete diesen Gegenversen mit differenzierten Methoden, er forderte zunächst eine gründliche lexikalische und syntaktische Analyse. John 1,1 etwa schaute er nicht nur als isolierten Satz an, sondern im gesamten johannäischen Prolog zusammen, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Er interpretierte, Wort war Gott qualitativ, das Wort trug göttliche Macht oder Würde und betonte, dass Wort nicht notwendigerweise eine zweite personale Entität sein müsse. Philipperbrief Kapitel 2, Vers 6 sah er im Licht einer frühchristlichen Hymne, die rhetorisch die Demut und spätere Erhöhung beschreibe. In göttlicher Gestalt könne als in der Weise Gottes handelnd gelesen werden, nicht als Beweis für vorzeitliche Personalexistenz. Die polemische Schärfe führte zu öffentlichen Auseinandersetzungen. Trinitarier warfen Socini vor, die Schrift zu zersplittern und die Einheit christlicher Dogmen zu untergraben. Antitrinitarische Stimmen wiederum warnten, dass eine unkritische Annahme metaphysischer Begriffe die Schrift verstellte. In den Universitäten und Predigten entzündeten sich hitzige Debatten, Flugblätter kreuzten sich und theologische Fakultäten sahen sich zu Eingriffen veranlasst. Dabei war nicht nur die Exegese umkämpft, sondern auch die Frage, wer die Autorität habe, solche Interpretationen durchzusetzen. Kirchliche Räte, akademische Kollegien oder die Schrift selbst unter freier Vernunft. Die Kontroversen blieben nicht rein akademisch. In der Öffentlichkeit wurden sozinianische Schriften gelesen, diskutiert und bekämpft. Einige Staaten und Kirchen reagierten mit Verbote und Zensur, andere wiederum entwickelten Toleranzstrategien, die später die frühaufklärerische Diskussion über Religionsfreiheit beeinflussten. Die Intensität der Reaktion zeigt, wie zentral die Frage der Präexistenz für die christliche Identität jener Zeit war. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 17, ein kurzer, persönlicher Satz, war damit mehr als ein Textknoten. Er wurde zum Prüfstein für die Grenzen von Tradition, Vernunft und Schriftautorität, indem er die Traditionsinterpretation sprachlich, kontextuell und logisch herausforderte. Socinis Lesart Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 17 veränderte nicht nur theologische Formulierungen, sie wirkte in Gesetzeskapiteln, Gemeindestrukturen und im Selbstverständnis späterer Denker nach. Die unmittelbare Nachwirkung zeigt sich auf mehreren Ebenen, konfessionell, intellektuell und praktisch. Konfessionell schwächte die socinianische Interpretation die religiöse Deutungshoheit der großen Konfessionen. Indem Socini Habitus und Sprache Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 17 als menschliche Rede deutete, eine Rede von Erhöhung, nicht von ewiger persönlicher Herkunft, nahm er dem Vers seine Funktion als starrer Beleg für Präexistenz und Wesensgleichheit. In den Gemeindegemeinschaften der polnischen Brüder und in Rakau formte das eine Identität. Die Unitarier waren Bekenner einer Christusgestalt, die außergewöhnlich war, aber in Herkunft und Sein in Beziehung zu Gott blieb, nicht identisch mit dem unendlichen Wesen. Diese Position prägte den Rakauer Katechismus, der theologische Punkte bündelte, etwa die Ablehnung einer persönlichen Präexistenz, die Betonung der Schrift als oberstes Kriterium und die Forderung nach Vernunftgebrauch in der Exegese. Die Folge: Exegetische Präzedenzfälle änderten sich, liturgische Formeln wurden vorsichtiger in ihren ontologischen Aussagen und Gemeinden formierten sich entlang neuer Nuancen christologischer Aussage. Politisch und rechtlich hatte die socinianische Bewegung erhebliche Konsequenzen. Die polnische Gesellschaft des 16. und 17. Jahrhunderts war konfessionell fragmentiert und eine theologische Abweichung wie die socinianische wurde rasch politisch. Die Rakauer Gemeinde Zentrum Socinianischer Lehre und andere Antitrinitarier sahen sich zunehmendem Druck ausgesetzt. Predigten, Schriften und geistliche Praxis stießen auf Widerstand bis hin zu Verboten und Ausweisungen. Die Verbannung vieler polnischer Brüder und die Beschlagnahme ihrer Güter im Verlauf des 17. Jahrhunderts zeigen, wie theologische Deutungen konkrete soziale Folgen hatten. Die Verfügungsmacht der Staaten gegenüber heretischen Gruppen manifestierte sich und damit geriet die Frage in den politischen Bereich. Wer darf definieren, welche Bibellektüre konfessionelle Identität stiftet? Intellektuell aber setzte Socinis Akzent auf Klarheit und Kontext einen dauerhaften Impuls. Seine Methode, der Text in seinem unmittelbaren literarischen, jüdisch-christlichen Kontext zu lesen und metaphysische Vorannahmen zu vermeiden, korrespondierte mit aufkommenden kritischen Methoden, die später das moderne Bibelstudium prägen sollten. Hermeneutisch bedeutete das, achte auf Wortbedeutung, Syntax und den jüdischen Monotheismus als Vorverständnis. Frage, was ein ursprüngliches Publikum verstanden hätte. Vermeide metaphysische Hypothesen, die der Text selbst nicht nahelegt. Diese Vorgehensweise beeinflusste nicht nur antitrinitarische Kreise. In England und in den Niederlanden fanden solche Argumentationsmuster Resonanz bei Denkern, die Gewissensfreiheit und rationale Theologie betonten. Die unitarische Bewegung in England, vertreten von Figuren wie John Biddle und später Theophilus Lindsay, stand in einer genealogischen Linie, die bis zu Socini zurückreicht. Dieselbe Betonung von Ein-Gott-Monotheismus, dieselbe Ablehnung persönlich präexistenter Sohnschaft, dieselbe Konzentration auf moralische und historische Deutungen statt metaphysischer Ontologien. Die socinianische Skepsis gegenüber traditionellen Sühnetheorien folgte logisch aus der veränderten Christologie. Wer die Präexistenz und die ontologische Identität des Sohnes leugnet, gerät automatisch in Spannung mit Substitutionsmodellen, die einen Stellvertretertod eines göttlichen Wesens voraussetzen. Socini bevorzugte stattdessen Modelle, die die Wirksamkeit des Lebens, Leidens und Lehrens Jesu in den Vordergrund stellten, eine Betonung, die später in der Entwicklung liberaler Theologien und in der moralinfluenzialen Sicht der Sühne wiederkehrte. Das hatte Folgen für Predigt, Katechese und christliche Ethik. Wenn Christus vor allem als Mensch handelt und wirkt, verschiebt sich der Fokus auf Nachfolge, Lehre und moralische Wirkung seiner Person. Wirtschaftlich-kulturell trug die socinianische Herausforderung zur Etablierung von Debattenkultur bei. Flugschriften, kontroverse Traktate und öffentliche Dispute machten theologische Differenz zur Sache der Öffentlichkeit. Die Art, wie Socini argumentierte, wortgenau rhetorisch versiert und mit Berufung auf eine Vielzahl biblischer Stellen, forderte von Gegnern präzise Gegenauslegungen. Das trug zur Professionalisierung theologischer Debatten bei. Fakultäten, Prediger und Juristen mussten zunehmend methodisch sauber antworten und konnten nicht mehr bloß auf Autorität berufen. Langfristig wirkt Socinis Lesart Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 17 als Beispiel für eine Selbstkorrektur der Theologie durch die Schrift selbst. Sie erinnert daran, dass Dogmen nicht ausschließlich auf metaphysischen Spekulationen beruhen dürfen, sondern ihre Legitimation aus dem Text und dessen verständlicher Lesart ziehen müssen. Die Debatte hat auch für die Geschichte der Religionsfreiheit Bedeutung. Die Forderung der Socinianer, dass Gewissen und Vernunft bei biblischer Auslegung zu achten seien, lieferte argumentative Ressourcen für spätere Appelle an Toleranz. Gleichzeitig lehrt die Geschichte aber auch die Ambivalenz des Fortschritts. Socini erweiterte den theologischen Horizont, zahlte dafür aber den Preis politischer Verfolgung und sozialer Ausgrenzung. Heute Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 17, ein Prüfstein. Er zeigt, wie eng ein einzelner Vers mit dem ganzen Geflecht theologischer Annahmen verbunden ist. Socinis Perspektive zwang Kirche und Theologie, ihre Vorannahmen zu überprüfen und hinterließ eine dauerhafte Spur in der Art, wie Auslegung und Vernunft zueinander finden. Seine Arbeit veränderte nicht nur Lesarten, sondern auch die Bedingungen, unter denen man theologische Gewissheiten fordert, verteidigt oder verwirft. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.